Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Crosscourt ist zurück und wirft einen Blick auf die bisherigen Highlights oder Aufreger der US Open. Auch werfen wir schon mal einen Blick auf das Finalwochenende. Aber das mache ich natürlich nicht allein, sondern mit Dennis Heinemann, den ihr ja bereits in der vergangenen Folge kennenlernen durftet. Erstmal schön, dass du da bist, Dennis. Wie haben dir die US Open bisher gefallen? Was fiel dir auf oder was war besonders bemerkenswert für dich?
Stefan, ich grüße dich. Danke, dass ich auch diesmal wieder dabei sein darf. Letzte Folge hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir kriegen heute nochmal so eine schöne halbe Stunde hin. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, nur eine halbe Stunde, weil einfach so unglaublich viel passiert ist. Also was ist da alles los gewesen? Favoritenstürze, Unwetter. Man kann vielleicht schon von so einer kleinen Wachablösung aufsprechen, wobei das klärt sich dann ja eigentlich erst jetzt am Ende dieser zweiten Woche, wer da wirklich dann oben stehen wird. Aber mir ging es auf jeden Fall so, dass ich bei diesen Meldungen, was da alles passiert ist, gar nicht immer so super gut hinterhergekommen bin. Ich habe natürlich versucht, viele Sachen zu gucken. Das ist mit der Nachtzeit ja auch immer nicht ganz so leicht. Also erwische ich mich dann häufig dabei, morgens direkt Ergebnisse checken und wir werden es ja jetzt nach und nach durchgehen, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, dieses absolute Highlight, dann würde ich wahrscheinlich einfach sagen, die Jugend. Ich würde sagen, die Jugend, weil Alcaraz, Raducanu, Fernandes, dass da jetzt einfach so andere Namen auftauchen und auch so in dieser außergewöhnlichen Prägnanz irgendwie, das ist für mich momentan so das Highlight. Was ist es bei dir?
Also wie gesagt, bei mir gibt es ja auch ganz viele bei den US Open bisher. Also ich bin unglaublich begeistert. Für mich mit die besten US Open, die ich gesehen habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Zuschauer so einen großen Unterschied zu dem machen, was man so in der letzter Zeit gewohnt ist, auch wenn da schon wieder einige dabei waren. Aber New York ist halt schon noch was anders. Das muss man nicht immer gut finden, weil da sind sicher auch Leute dabei, die da eher zum Essen und Trinken als zum Tennis schauen da sind. Das ist dann eher so Hintergrundprogramm. Aber es ist, um es mit Novak Djokovic zu sagen, auf jeden Fall elektrisierend. Es gab, glaube ich, auch 33 Fünfsatzpartien bisher. Der Rekord bei Grand Slam steht bei 35, also wir haben noch einige Tage. Und was du auch schon angesprochen hast mit der Jugend, also ich meine, ich fände das Turnier perfekt, wenn Federer, Nadal, Team und die Williams-Schwestern dabei wären. Dann wäre es wirklich perfekt. Ich vermisse sie schon, aber Francis Tiafoe hat eine interessante These geäußert, warum die US Open gar so packend und aufregend diesmal singen. Und das liegt für ihn an der Abwesenheit von Nadal und Federer. Weil die anderen Spieler da so eine extra Motivation verspüren. Er beschrieb das so, dass er sieht wirklich Spieler, die in der Kabine da aus dem Mund schäumen, so heiß sind die. Er nannte auch Andrea Seppi, den 37-Jährigen, als Beispiel, der da im ersten Runde da fünften Satz bis 15-13 im Tiebreak kämpft. Er hätte das vermutlich nicht getan, wenn er in Runde 2 auf Rafa trifft. So ist seine These zumindest. Also ich kann schon ein bisschen folgen, weil normalerweise hast du immer überall diese Straßensperren im Weg und in dem Fall hast du halt nur Djokovic. Und den anderen Youngstern wird da nicht der gleiche Respekt entgegengebracht. Also man sieht es bei Tiafoe, als er auf Rublev traf, der ja schon so einer der Stars der nächsten Generation und so Geheimfavorit für einige war. Tiafoe sagte da vor dem Match, that's what I want, I want him bad, I'm coming after him. Also er hat eine richtige Kampfansage an den geschickt, er wollte ihn, also er hat keinen großen Respekt vor dem und ich glaube nicht, dass er das gesagt hätte, wenn er auf Nadal oder Federer getroffen wäre. Und auch vor Tsitsipas hat keine Angst, wie man bei Alcaraz sah.
Ich kann mir ja vorstellen, also das mit den Spielern sicherlich, aber auch die Zuschauer. Ne? Du guckst natürlich als Zuschauer auch, wenn diese Topstars aus den vergangenen Jahrzehnten nicht, aber du guckst natürlich auch so ein bisschen aufs Draw, okay, was entwickelt sich denn jetzt eigentlich hier? Gibt es vielleicht Überraschungen und so? Und es gab natürlich eine ganze Menge. Also das ist auch so, also die Wahrnehmung von den Spielern, aber auch von den Zuschauern, würde ich sagen.
Total. Also was für mich halt am auffälligsten ist, es gibt mehr Überraschungen bei den Herren bisher. Also zumindest in den ersten Runden, da gab es ganz viele bei den Herren. Bei den Damen haben alle Top-20-Spielerinnen die ersten beiden Runden überstanden. Klar, danach Barty und Osaka, aber davor, das war ganz komisch, weil für mich war es erstmal schade, weil ich mag dieses übliche Chaos bei den Damen am Anfang immer. Aber als ich dann meinen Blick auf Runde 3 warf, ich konnte es kaum erwarten. Also das ist halt der Vorteil, dass die WTA nicht nur 3-4 Spieler hat, die da ein Turnier gewinnen können, sondern ganz viele. Wenn man da wirklich die verfolgt und deren Story ein bisschen kennt und da weißt du wirklich schon bei jedem Match, okay, wenn die jetzt das gewinnt, die kann durchstarten, das Ding gewinnen. Also da steckt so viel drin, auch die verschiedenen Spielstile, die haben ja auch jetzt zwei 18, beziehungsweise gut, Fernandes ist jetzt 19 seit gestern, glaube ich, aber ja, auch so richtige Youngster dabei. Dann das Barty aus, was praktisch jetzt alle zu Co-Favoritinnen machte, also da steckt ganz viel drin, aber dazu kommen wir später. Lass uns gerne mit den Herren loslegen. Wie gefällt dir denn Zverev bisher? Bist du da jetzt optimistischer als vor dem Turnier, noch optimistischer oder eher weniger?
Ja, ich erinnere mich an letzte Woche, als wir gesprochen haben, und da haben wir ja da schon gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn er dann auf Djokovic trifft, und haben uns da auch immer schon so ein bisschen ausgebremst. Das müssen wir vielleicht immer noch etwas machen, aber wir sind ja schon sehr viel näher dran jetzt. Wenn ich Zverev momentan spielen sehe, dann sehe ich den mit so einer Souveränität irgendwie. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, der Aufschlag passt. Und wenn der Ball dann, also wenn die Rallye am Laufen ist, dann sehe ich ihn einfach gegen ganz viele Spieler auch auf diese längere Sicht, also auf diese 5 Sätze, einfach klar vorne. Und er hat es uns in den vergangenen Grand-Slam-Turnieren auch immer schon mal gezeigt, dass er auch nach 0-2 zurückkommen kann oder wenn es am Anfang mal nicht so gut läuft. Das war jetzt bislang bei diesem Turnier noch gar nicht so der Fall. Er ist eigentlich sehr gut durchgekommen, also so insgesamt gesehen. Aber ich bin zuversichtlich, und mich erstaunt einfach diese Souveränität. Der ist da auf dem Platz, der ist ruhig, habe ich das Gefühl, der rastet nicht aus, der ist gut in den Rallyes, der kann sich auf seinen Aufschlag verlassen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir das Halbfinale gegen Djokovic sehen werden.
Also die Souveränität, die du ansprichst, hätte ich auch als erstes genannt. Die sieht man auf jeden Fall. Klar, ein Satz gegen Sock mal verloren, wo der fantastisch spielte. Aber wenn wir uns die Partie gegen Sinner zum Beispiel angucken, als Beispiel einfach nur für diese Souveränität, die war echt eng, die Partie. Nur man sah, dass Zverev 24 ist und Sinner 20. Das hat man auf dem Platz gesehen. Zverev hat einfach gerade ersten beiden Sätzen die Chancen effektiver genutzt. Und der dritte war eng, den muss Sinner eigentlich gewinnen. Aber auch da fehlt ihm ein bisschen Erfahrung, Coolness. Da verschlägt er einen leichten Ball im Tiebreak bei Satzball und lässt eben Zverev davonkommen. Und
ja, den darf er nicht liegen lassen. Das war eine Riesenchance, nochmal reinzukommen, ja, ne?
Es hat mich so ein bisschen erinnert, weil 2020 gegen Nadal bei den French Open, da hat er meiner Meinung nach den ersten Satz auch schon gewinnen müssen. Da hat er auch mal so ein, zwei ziemlich ähnliche Fehler gemacht. Der ist dann noch ein bisschen unerfahren. Zverev meinte, er hat nur ein schlechtes Spiel gemacht. Das war, als er das Break kassierte. Kann man so sehen, wobei er mir schon ein bisschen so das, wo ich sage, bis Mitte des Tiebreaks ein bisschen passiv war und der Ausschlag ihn rettete. Also den hast du ja angesprochen. Der ist echt gut, aber er muss da gucken. Auf jeden Fall ist wichtig, dass er ist positiv auf dem Platz in der Regel und er hat nicht zu viel Kraft vergeudet. Das ist auch wichtig bis hierhin. Weil wenn du zu viel Kraft vergeudest und dann kommst du gegen Djokovic, ist es eh vorbei. Eine kleine Sorge macht mir, wenn du es mitgekriegt hast, dass er vor dem Match gegen Sinner sein Training unterbrochen hatte und da ein bisschen sich stretchen ließ an der linken Seite und massieren.
Oh nee, das habe ich nicht mitgekriegt, ja.
Nee, das, deswegen, das Match hat man da nichts gesehen, deswegen hoffen wir, es war bloß eine Vorsichtsmaßnahme, aber klar, also das ist schon so eine Sache, wo man im Auge behalten solle. Der Aufschlag muss kommen, also gerade gegen Djokovic, da braucht er freie Punkte. Wobei, auch wenn wir jetzt schon, wie du sagst, auf Djokovic ein bisschen schielen, erstmal Lloyd Harris, dürfen wir nicht vergessen, der hat Khachanov, Shapovalov und Aufschlagriese Opelka rausgenommen, also der hat den
Washington. Ich glaube, 27 Asse hatten die im ersten Satz, kann das sein, gegen Opelka? Wahnsinn.
Ja, naja, Opelka ist halt allein schon, das ist so ein spezieller Spieler, aber er hat es ja, also der Harris, wenn wir zu dem, der hat es in Washington auch schon angedeutet, als er Nadal geschlagen hatte, also klar, da kam dann schnell Nadal und sein Fuß, aber selbst ein angeschlagener Nadal ist schwer zu bezwingen und da spielst du auch gegen den Mythos und alles, deswegen, wobei es auch Nadal ja Mut machen sollte, dass er verletzt gegen den späteren US Open Viertelfinalisten so knapp unterlag. Trotzdem, Zverev hat Harris im vergangenen Jahr in Köln in 3 Sätzen geschlagen und diesmal in Cincinnati dieses Jahr erst vor wenigen Wochen. Da war aber auch ein Satz sehr eng. Also wenn Zverev fit ist und gut serviert, dann sollten das maximal 4 Sätze sein. Also ich hoffe auch, dass es bei mir okay ist, wenn ich vielleicht 4 Sätze tippe, weil von seinem Bruder war ja ein bisschen enttäuscht, ja, oder weil der nur einen Viersatz-Sieg zutraute gegen Sinner. Nee, aber ich hoffe auch wie du, dass es zum Knaller gegen Djokovic kommt. Dazu muss aber nicht nur Zverev coolen Kopf bewahren, auch Djokovic hat noch eine Runde vor sich davor gegen Berrettini. Wie siehst du den denn? Ist das immer noch dein klarer Top-Favorit?
Ja, also ich halte da auch an dem fest, was ich letzte Woche gesagt habe. Wäre ja auch komisch, wenn ich jetzt sage, nee, jetzt ist es auf einmal komplett anders, obwohl die dann vielleicht ja tatsächlich aufeinandertreffen. Ich bleibe dabei, dass ich sage, wenn die gegeneinander spielen, er muss natürlich jetzt erstmal gegen Berrettini, das haben sich ja auch vor kurzem da noch gegenübergestanden, mehrfach.
Im Wimbledon-Finale, ja.
Ich glaube nach wie vor, dass, dass Djokovic sich das dann holen wird, weil er einfach diesen unglaublichen Fokus darauf hat. Ich traue Zverev das absolut zu, dass er es schafft. Ich gönne ihm das. Also ich wünsche mir natürlich auch, dass Zverev gewinnt, ist ja ganz klar. Als deutscher Topspieler völlig logisch. Ich glaube trotzdem, dass es am Ende dann sich Djokovic holt. Ja.
Ja, also bei Djokovic ist halt auch so interessant. Ich meine, er hat schon 3 Sätze mehr abgegeben, als ich erwartet hatte. Wobei irgendwie auch nicht, weil wenn man sich mal anguckt, er hat jetzt 2 Partien in Folge den ersten Satz verloren. In Wimbledon hat er insgesamt 2 Sätze verloren, beides mal der erste Satz. French Open hat er insgesamt 6 verloren, 3 mal der erste Satz. Also einige witzeln oder behaupten schon, Djokovic macht es absichtlich oder stellt sich eine Herausforderung, um spannender zu machen. Ist natürlich Quatsch. Also er verliert den ersten Satz nicht absichtlich, da bin ich mir sicher, aber er nimmt es meiner Meinung nach bereitwillig in Kauf. Also er schert sich nicht darum, wenn es passiert. Also ich würde es sogar mit einem anderen Weltstar im Sport vergleichen, und zwar NBA-Superstar LeBron James. Ich weiß, er hat Kobe als Vorbild immer, als sein Mentor bezeichnet Djokovic, aber bewundert auch LeBron und hat den schon in Videos verteckt, deswegen sehe ich die Verbindung da schon. Also für die Nicht-Basketball-NBA-Fans kurz erklärt, in der NBA gibt es Best-of-Seven-Serien und sprich ein Team muss 4 Partien gewinnen und LeBron hat die Angelegenheit in der ersten Partie oft den Gegner zu studieren, Schwächen zu suchen und ebenso zwar zu performen, aber nicht auf dem Überniveau, was man sonst kennt, und deswegen verlieren seine Teams häufig die erste Partie. Und danach überrollen sie dann den Gegner. Und das sehe ich auch so ein bisschen bei Djokovic. Also gerade gegen jungen Spieler zeigt er das oft. Genauso wie es LeBron oft gegen Teams in den ersten Runden macht, wo er weiß, okay, die haben wir im Griff. Also er baut nicht absichtlich Fehler ein, aber, oder schenkt den Satz her, aber er guckt es sich an. Er lässt ihn auf der anderen Seite, der oft dann total gehypt ist und voller Adrenalin wegen der Fans. Die sind da total überdreht oft. Der lässt sie sich austoben, ein bisschen die überschüssige jugendliche Energie loswerden. Und er hat ja das Duell mit Nadal bei den French Open mit der Besteigung des Mount Everest verglichen, also Djokovic. Und für die Youngster fühlt sich, glaube ich, ein Satzgewinn gegen Djokovic so ähnlich an. Mhm. Und das Problem ist halt nur, wenn du denkst, du hast das Schwierigste geschafft und kannst kurz entspannen, ist es natürlich der erste große Fehler, weil der Abstieg, wenn du bereits müde bist, der ist nicht minder brutaler oder sogar noch schlimmer. Also wenn dann Schneestürme oder so aufziehen. Und Djokovic, um mal in dem Bild zu bleiben, der jagt einen Blizzard auf dich. Also, das ist einfach so. Deswegen, und sorry, dass ich da
gerade. Aber dieser NBA-Vergleich gefällt mir gut. Also dieses mit dem, ob jetzt bewusst oder nicht, also er wird nicht absichtlich verlieren, so ähnlich hast du es ja auch gesagt, aber so dieses, dass er dann einfach denkt, okay, ja, ich gucke mir das dann an, und er weiß jederzeit, dass er dann nochmal anders einen neuen Zugang finden kann und sich nochmal steigern kann. Ja,
das ist ganz spannend. Genau. Ja, der schaltet dann einfach einen Gang höher und der überrascht halt den Gegner, der ein bisschen nachlässt. Also wie gesagt, der macht, wenn es für ihn läuft, den ersten Satz, er nimmt den gern mit, aber nur er legt in den ersten Satz nicht schon alles rein. Da darf der Gegner sich austoben, wenn der meint, er muss alles, und dann und dann kommt er. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zum Match kommen, ein bisschen, also Djokovic macht das sogar während der Partien, dass er sich kleine Pausen nimmt. Also ich habe das gegen Brooksby angeguckt, das ist wirklich clever. Als er extrem hart für ein Gebreak gekämpft hat und dann das bestätigt hat, hat er danach das Spiel einfach laufen lassen, das gegnerische Aufschlagspiel. Hat sich danach konzentriert, wirklich 4 Bälle gleich im dritten Satz Doppelbreak geschafft, und das nächste Spiel dann einfach einen Gegner 1-2 Mal links, rechts ein bisschen, damit er ein bisschen läuft, und dann einen Ball verschlagen. Also nicht absichtlich, aber wirklich so, ja, ist mir egal, wenn er kommt, kommt er, und wenn nicht, nicht. Nur nicht die eigenen Kräfte so zu sehr angreifen, sondern erstmal erholen und nur den Gegner ein bisschen. Aber ich muss trotzdem ganz kurz zum Gegner sagen, also Brooksby, wer den gesehen hat, da ist alles an dem unorthodox, das ganze Spiel, aber interessanter Spieler, das größte Problem ist halt leider noch der Ausschlag, also bei seiner Größe muss da noch mehr rauskommen, der hat die Hebel dazu, für mich sah der Ballwurf ein bisschen flach aus, aber gut, das müssen die dann gucken, wie sie das besser kriegen, nur Djokovic war da, glaube ich, irgendwann klar, okay, den breake ich mindestens 2 Mal pro Satz, und das ist halt dann ein Problem. Und wenn wir jetzt aber weiter gucken, auch Berrettini ist sicher da gefährlicher, auch mit dem Ausschlag und alles, und der fürchtet sich nicht vor großen Namen, aber also mehr als einen Satz sehe ich normal nicht. Auch wenn die Vorhand von Djokovic ein bisschen wackelig war, fand ich, aber im Endeffekt macht er auch Berrettini müde, da, mürbe, da bin ich mir sicher. Also der hat auch schon zu viele Sätze gespielt, Berrettini. Also ich würde vielleicht in der ersten Runde, wenn sie aufeinandertreffen, oder im Best of Three, würde ich ihm auch eine Chance geben, aber Best of Five. Also dann wären wir, wie gesagt, bei unserem Traum-Halbfinale, weil Harris würde ich gegen Djokovic keine Chance geben, deswegen hoffe ich schon Zverev gegen Djokovic. Aber lass uns gern doch auch mal auf die andere Hälfte blicken. Also da spricht ja alles irgendwie für Medvedev gerade. Oder traust du da, du hast ja schon die Youngster angesprochen, zum Alcaraz, Felix, Aliassim, da irgendwie eine große Überraschung zu?
Ja, sie starten ja jetzt mit der unteren Hälfte. Ne? Wir können das ja ruhig auch mal dazu sagen, dass jetzt gerade Dienstagabend ist und Daniel Medvedev im ersten Satz schon mit 4-1 führt gerade. Ja, der ist ja sowas von souverän da durchmarschiert. Bislang hat noch keinen Satz verloren. Man sagt auch so, wenn man so ein bisschen so die Presse liest, dass er das vielleicht auch so gar nicht so schlecht findet, dass alle über dieses Djokovic-Ding da reden oder ob Zverev das packen kann, dieses Halbfinale, was da im Raum steht, und er ist da in der unteren Hälfte und spielt sich da so durch. So ein bisschen vielleicht unter dem Radar, aber natürlich absolut souverän. Und das andere Viertelfinale von Ogier Aliassime gegen Alcaraz, das ist natürlich eins, auf das ich mich ganz besonders freue, einfach aufgrund dieser Story da des ganz jungen Alcaraz und Ogier Aliassime ist ja auch nicht viel älter. Das ist einfach so ein Viertelfinale, was man vorher nicht so richtig gesehen hat, logischerweise. Und jetzt treffen die da aufeinander und einer von den beiden geht tatsächlich dann ins Halbfinale. Man wünscht sich natürlich so ein bisschen, dass vielleicht die Reise von Alcaraz sogar noch weitergeht. Also ist so mein Gefühl gerade. Ja, und Medvedev gerade gegen, schwerer auszusprechen, ne? Van de Sandschlup.
Ja, der hat auf der Pressekonferenz hat er den Namen auch wiederholt. Also Van de Sandschlup. Ja. Ich kann den hinten, kann ich das auch nicht, das Niederländische. Das ist schon.
Ja, eigentlich ist es ja dieses, das ist schwierig, schwierig auszusprechen. Ne? Aber ich meine, der hat gegen Schwarzmann gewonnen. In einem Best-of-Five-Match bei einem Grand Slam. Das ist eine Riesenleistung. Schwarzmann kann unheimlich gut spielen, auch über lange Distanzen. Der erläuft alles. Und aber die Ausgangsfrage war, glaube ich, überhaupt andere untere Hälfte. Und wer kann Medvedev gefährlich werden? Ich glaube, Medvedev geht da schon durch. Das denke ich schon.
Das sehe ich ähnlich. Also es sieht sehr stabil aus. Klar, bei dem weiß man nie. Siehe Cincinnati, da rennt er mal in die Kamera und bringt sich dann plötzlich selbst raus. Also, aber er ist der klare Favorit. Also Alcaraz, Ogier Aliassime hast du schon perfekt erklärt. Bin ich auch super gespannt. Also wie gesagt, ich verfolge die beiden auch schon länger. Also ich habe Alcaraz auch schon, glaube ich, 2-3 Jahre auf dem Zettel. Also ich habe ihn zumindest Anfang 2020 auch schon vorgestellt, weil das ist wirklich spannender Spieler. Tsitsipas meinte, der härteste Vorhand, die er je gesehen hat. Also ich halte auch extrem viel von dem. Ich sehe ihn vielleicht sogar noch leicht vor Sinner. Gut, wie gesagt, eigentlich tippen bringt nicht viel, das Match, weil es ist ja schon durch, wenn unsere Hörer das sich anhören, aber mein Gefühl, ich verstehe das mit der Reise von Alcaraz, aber nach all dem Strapazen, mein Gefühl wäre da eher bei Felix Ogier Aliassime, wobei ich bei denen immer bei den Nerven so ein bisschen Frage habe. Aber ich eine andere coole Story wäre ja natürlich, das wird nicht passieren, sage ich direkt, aber stellt euch mal vor, Felix Ogier Aliassime kommt ins Finale gegen Novak Djokovic und verhindert dessen 21. Grand Slam Sieg. Mit Toni Nadal in der Box. Das wäre natürlich, also das wäre selbst für Tennis zu bekloppt. Aber dann lass uns doch direkt Nägel mit Köpfen machen. Wie lautet denn dein Finaltipp und wer gewinnt am Ende?
Oh, jetzt willst du es wissen, ne? Ja. Ich sag, Djokovic wird sich das holen, habe ich jetzt ja schon mehrfach auch begründet. Ja. Und meiner Meinung nach dann im Finale gegen Medvedev. Das ist jetzt auch die logische Konsequenz aus dem, was ich so vorher gesagt habe, auch letzte Woche schon. Was tippst du?
Ja, also ich hasse es immer, wenn zwei das gleiche tippen. Und also wäre es jetzt Australian Open, würde ich sofort Djokovic sagen. Hier bin ich ein bisschen am Überlegen. Mir macht halt das mit dem Rücken bei Zverev schon ein bisschen Angst. Auch wenn es vielleicht nur eine Vorsichtsmaßnahme war. Ich traue es Zverev oder Medvedev eigentlich nur zu, Djokovic im Halbfinale zu besiegen. Ich glaube, im Finale lässt er sich nicht stoppen. Deswegen ist Medvedev war bei den Australian Open so unterlegen im Finale. Ich weiß nicht, da müsste das Fünfsatz-Match gegen Zverev, wenn es dazu kommt, mit Djokovic schon sehr heftig sein, dass ich da glaube, dass Medvedev eine Chance hat im Finale. Ich glaube eher, es liegt an Zverev. Wenn, dann kann es Zverev machen, aber Djokovic will halt auch Revanche. Und was bei Olympia passiert ist, das war natürlich, dass Djokovic der Tank leer ging. Und das glaube ich nach der langen Pause eigentlich nicht. Ich kann dir leider nicht widersprechen. Also bei den Damen fällt mir sicher ein anderer Tipp ein, aber hier bleibe ich dann auch bei Djokovic mit Wette von Djokovic gewinnt. Aber diesmal muss ich zumindest überlegen. Bei Wimbledon hätten wir ihm ja gleich den Pokal geben müssen. Also da habe ich nicht mal einen gesehen, der theoretisch eine Chance hat.
Okay.
Aber nee, bevor wir zu den Damen kommen, lass uns dann auch noch kurz die anderen deutschen Herren würdigen. Drei Deutsche im Achtelfinale eines Grand Slams gab es zuletzt 1997 in Wimbledon. Weißt du zufällig, wer es damals war?
Oh, das kann ich dir nicht sagen aus dem Kopf, nee.
Also Boris Becker, Nikola Kiefer und Michael Stich. Stich hat sogar das Halbfinale erreicht, die anderen beiden das Viertelfinale. Diesmal waren es ja neben Zverev noch Gojovcic und Otte. Was sagst du zu denen?
Ja, überragend. Ne? Beide haben 7 Matches gespielt, inklusive Qualifikation. Peter Gojovcic haben wir ja letztes Mal schon thematisiert. Ohne Trainer und ohne Physio ja auch. Ne? Kämpft er sich da von Runde zu Runde, schlägt dann in der ersten Hauptrunde Humbert, dann Lajovic, Laxonen und dann dieses Spiel gegen Alcaraz, in dem er ja sogar auch noch führt, holt sich den dritten Satz, hat am Ende dann natürlich ein bisschen körperliche Probleme und was mir ganz gut gefallen hat, auf jeden Fall, dass er dann da trotzdem versucht hat, das einfach zu Ende zu spielen, obwohl es ihm gar nicht mehr so richtig möglich war. Ich glaube, da war dann der Körper dann auch irgendwann ein bisschen überfordert. Ich habe Teile von dem Match gesehen, nicht das Ganze. Ja, überragende Leistung von Peter Gojovcic, genauso wie von Oscar Otte. Die sind in der Weltrangliste ja auch relativ nah beieinander, 141 und 144. Ja, und Otte über Sonego, Kuttler, Seppi. Bei Seppi habe ich schon gedacht, oh, das ist noch eine Chance, nochmal weiterzukommen, weil da könnte vielleicht was gehen, dachte ich, hat dann auch geklappt. Ja, und dann gegen Berrettini ein bisschen unglücklich dann mit der Verletzung dann mit dem Handgelenk da. Ja, aber insgesamt für die beiden da durch die Quali dann rein ins Achtelfinale, das ist überragend. Finde ich richtig gut. War richtig schön, den beiden zuzugucken, fand ich. Fürs deutsche Tennis echt super.
Der wahre deutsche MVP war für mich trotzdem das kleine Kind, der kleine Junge, der 3 Stunden immer durchgeschrien hat bei jedem deutschen Match und die gegnerischen Fans immer nervte, die sind dann immer steil gegangen auf Twitter und überall. Sensationell, dass der die Stimme nicht verlor, also unfassbar.
Nein, das ist auch ein bisschen gewesen, ja stimmt.
Ja, BVB-Fan auch noch. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Nein, nee, es war auf jeden Fall stark von beiden. Also gerade bei Gojovcic, da hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, also als der Humbert geschlagen hat, da ging der Draw schon auf. Also da war gegen Alcaraz so ja sogar noch ein bisschen mehr drin. Klar, 2-1 Satzführung plus Break, aber irgendwann gaben die Beine nach. Aber starkes Turnier auf jeden Fall und Otte ähnlich. Lange auf Augenhöhe mit Berrettini war jetzt ja kein Leckerbissen, recht ausschlaglastig, aber Otte hatte schon wieder ein paar Standprobleme, wie in Wimbledon ein bisschen. Also er haut immer halt alles rein, ohne Rücksicht auf Verluste. Da am Anfang flog oder taubelte er über das Netz. Dann ist er mit dem Fuß unter die Bank gerauscht. Hat er zweimal noch ein bisschen Glück gehabt, dass nichts verletzte. Aber beim dritten Mal ist er halt beim Überkopfball leider auf die Hand gefallen. Da hat er sich dann doch wehgetan. Da konnte er danach nicht mehr den Schläger halten. Gab trotzdem nicht auf, was ich auch sehr stark fand. Und mit seinen Chipbällen gab es sogar noch ein paar nette Wahlwechsel. Also ich hätte traurigerweise
auch eine tolle Szene auch dann noch von Berrettini dann hinterher, ja, ne? Mit diesem, wie er das dann auch so gewürdigt hat und die ganze Zeit auf ihn gezeigt hat, da am Netz von wegen hier tolle Leistung und so. Das fand ich auch gut.
Ja, der hat es ja auch geschätzt, dass er jetzt keinen Aufgabesieg, so weißt du, heißt es, weil der andere hat aufgegeben, sondern so hat er einen richtigen Sieg da drin stehen und Otte hat da einfach weitergekämpft. Das fand ich echt cool. Es wäre nur bitter, wenn er halt jetzt länger ausfällt. Also es steht noch nicht ganz genau fest. Da wird, glaube ich, noch MRT-Untersuchung. Weil vom Ranking her ist es halt auch schade, weil das war jetzt der beste Grand Slam seines Lebens und der klebt aber auf 140 fest, weil er Challenger-Punkte zu verteidigen hatte. Also das Ranking ist ja auch so eine Sache. Da haben Laura und ich in Wimbledon ja mit ihm schon, mit Otte schon nach seinem Megamatch gegen Murray darüber gesprochen. Also wer Otte-Fan geworden ist, der kann sich das gerne mal anhören. Also es war echt interessant. Aber lass uns dann trotzdem zu den Damen auch kommen, da gab es ja auch Erfreuliches. Wie hast du denn Petkovic und Kerber so erlebt, das Turnier?
Ja, jetzt muss ich kurz zurückdenken. Letzte Woche haben wir gesagt, Petkovic trifft auf Muguruza und ich habe noch gesagt, hier, ich habe Statistiken angeguckt, ne, hat noch nie verloren, 2012, 14 und 16, da habe ich irgendwie 3 Siege gefunden.
Ich habe es dir nicht abgekauft, ja. Also dass sie deswegen die Chance hat.
ja, genau. Und dann aber irgendwie ja nicht, ne? 4-6, 2-6. Ja. Gegen eine Muguruza, die sie ja auch sehr schätzt, das sagt sie ja auch immer so, ne, die sie auch irgendwie mag, ihre Art und so weiter. Aber ich denke dann auch so ein bisschen an das, was sie hinterher dann so gesagt hat, dass sie einfach dieses Gefühl so mag, da auf dem Platz zu stehen und dass sie eben weitermachen will, solange das irgendwie geht und dass sie auf ihren Körper hört und momentan fühlt sich das wohl alles gut an, hat wenig körperliche Probleme. Deswegen, das war ja jetzt ja auch kein schlechtes Spiel gegen Muguruza, aber ja, die hat sich dann am Ende dann 6-4, 6-2 durchgesetzt. Und Angie Kerber, da hatten wir ja auch gesagt, ne, gegen Kalinina, so, das kann man nicht vergleichen mit den French Open. Da hattest du ja nochmal ganz klar gesagt, so Sand kannst du sowieso nicht bei Angie Kerber so. Und du hattest damit ja auch total recht. Sie gewinnt das Spiel dann gegen Stevens auch noch. Und dann wieder die Jugend, was ich am Anfang sagte, ne? Leila Fernandes. Noch schön geführt, dann aber dann doch 2-1 verloren. Auch von ihr, von Angie Kerber, tolle Geste dann auch am Netz. Ich glaube, auch viel Wertschätzung der Jungen gegenübergebracht, so, ne? Aber wenn man jetzt zurückguckt auf Bad Homburg und die letzten Wochen und wie sich das alles entwickelt hat, dann ist es zwar jetzt schade, dass sie raus ist, aber war gut, sie vor allen Dingen so kämpfen zu sehen, fand ich. Also sie hat sich ja typisch Kerber-mäßig da wieder ordentlich reingebissen in die Spiele, fand ich.
Ja, also es ist definitiv die alte Kerber wieder. Also ich habe jetzt bei Kerber nichts Definitives gehört, aber da gehe ich auch davon aus, dass nach dem Sommer sie weitermacht, was für das deutsche Damentennis extrem wichtig wäre. Wie du es gesagt hast, sie ist halt die alte Kämpferin wieder, wo die Gegnerin wirklich hassen, gegen sie zu spielen. Es war halt schon so, als Barty rausging, dachte ich schon, oder kam so ein bisschen der Gedanke auf, oh, mal gucken, der Kryptonit ist weg. Ist vielleicht alles möglich. Osaka hat sich vor dem Duell gegen sie auch verabschiedet. Also klar, jetzt wäre Svitolina gekommen, ihre Angstgegnerin, aber die hat sie zuletzt auch besiegt, in Fluch gebrochen. Also schade, echt schade. Aber klar, du hast sie angesprochen, die 18, beziehungsweise jetzt ja 19-Jährige, damals war sie noch 18, Fernandes. Was war ein geiles Match. Also für mich war Fernandes wirklich auch im ersten Satz schon was besser, aber eben zu nervös noch. Und es war die große Chance für Kerber, sie jetzt in 2 Sätzen machen müssen, weil Fernandes hat da schon immer stärker geworden, aber war da noch ein bisschen nervös und im dritten Satz war dann ein bisschen zu sehen, weil Kerber ist da ein bisschen Energie ausgegangen, so gefühlt, weil Fernandes hat die wirklich von links nach rechts vor und zurück geschickt, also es war schon, war selbst für Kerber sehr viel Laufarbeit dabei. Trotzdem dachte ich und ich glaube auch Kerber kurz, ja, Fernandes wackelt am Ende schon mal nochmal, wenn es jetzt ausservieren geht. Und es sah auch kurz so aus, aber wenn sie dann wieder Breakball und so abgewehrt hat, also man sah ja, wie Kerber dann wirklich vor dem Matchball in die Box hochlächelte, so nach dem Motto. Und die hat sogar was gesagt, aber es klang so ein bisschen, ja, okay, ja, das war's, die wackelt nicht und sie war halt leer. Also es war dann irgendwie trotzdem, war das echt gut zu sehen. Genauso für mich beste Nachricht kam ja von Petkovic, wo ja wirklich immer hieß, okay, die beendet vielleicht Ende des Jahres die Karriere und die hat jetzt gesagt, hey, nee, ich will weitermachen, solange es mir Spaß macht. Und das macht ihr gerade Spaß.
Also dieses Genießen dann auch so, glaube ich. Genau, ne? Also sie hat ja auch wirklich, ich weiß nicht, kennst du zufällig ihr Buch? Ich habe es bei mir hier liegen, ich habe es aber noch nicht gelesen.
Ich habe es gelesen.
Muss ich unbedingt nochmal tun.
Mhm. Ich habe es gelesen. Nee, empfehle ich dir, kannst du gern. Solltest du auf jeden Fall lesen. Auch wenn da ja ein bisschen was auch wohl fiktiv ist, so wie sie es erzählt, aber trotzdem echt gutes Buch. Also ich hoffe halt bei ihr, klar, also dass sie nicht direkt so in Runde 2 jemanden in Muguruza kriegt, wobei sie da auch im ersten Satz Chancen hatte. Klar, sie kann als Ungesetzte, kann sie es auch schlimmer treffen, aber es gibt halt schon auch bei den Damen gerade schon mal so ein Draw, da geht ein Favorit raus und dann geht es plötzlich auf, sie Gojovcic oder irgendwie, du triffst eine Gesetzte, die nicht so gut in Form ist, dann kann es bei Petkovic schon mal auch bis ins Achtelfinale oder so gehen, also da kann man auch sowas hoffen, also es macht auf jeden Fall Hoffnung für die Zukunft bei beiden. Kerber Fernandes war halt echt auch so ein absolutes Highlight-Match, aber da gab es ja einige bei den Damen. Ich meine, was sticht dich für dich so bei den Damen bisher sonst so raus?
Ja, entweder Emma Raducanu natürlich, ohne Satzverlust als Qualifikantin ins Viertelfinale. Was ist eigentlich, was stimmt denn eigentlich mit ihr nicht? Also das ist ja schon wirklich verrückt. Die trifft jetzt auf Bencic in der oberen Hälfte und ja, ich ziehe das mit der Jugend jetzt natürlich dann auch so durch, ne? Mit Leyla Fernandes, die ja auch dann jetzt im Viertelfinale steht. Also die beiden stechen für mich schon raus, einfach aufgrund des Alters. Fernandes trifft jetzt auf Svitolina. Wahrscheinlich wirst du mich bald auch noch fragen, was ich jetzt denn für einen Damentipp habe, denke ich mal. Aber ich frage dich jetzt
später.
Erstmal. Oder ich gebe ein bisschen später, ja. Habe ich mir schon gedacht, dass da noch was kommt. Aber so ein Highlight für dich irgendwie? Was sticht für dich raus?
Also für mich, also von den Personen selbst stimme ich dir zu, Raducanu und Fernandes. Ansonsten, es waren halt so viele so Highlights als Matches auch. Also Barty-Match war für mich auch so, das nicht zu begreifen. Sie war die ersten 1,5 Sätze komplett weg. Dann platzt der Knoten nach einem guten Aufschlag und einem gelungenen Stoppball. Plötzlich spielt sie wie ein Guss, führt 5-2 im dritten. Und dann stürzt das Kartenhaus wieder komplett zusammen. Also das war völlig verrückt, wie sie das noch verloren hat dann. Also ich hatte sie als Top-Favoritin, gebe ich ja zu, aber Barty hat leider solche Aussätze, hatte sie bei den Australian Open gegen Bukova ja auch schon. Wobei ich in Australien immer denke, der Druck ist zu groß, aber vielleicht war ja der Trubel in New York auch zu groß, weiß ich nicht. Trotzdem geiles Match, aber auch Halep gegen Rybakina, das war 14-12 im Tiebreak des ersten Satzes. Also Halep mit ihrer Raffinesse gegen Rybakina, die halt auf alles draufhaucht, was sich irgendwie bewegt. Also das war echt interessant. Und beziehungsweise Montag war es ja dann, es gab's wieder so einen krassen Tiebreak zwischen Bencic und Świątek. Irgendwie, der ging 23 Minuten. Also bei den Damen jagt wirklich ein episches Match das nächste. Dann in der Nacht war noch das Drama zwischen Sakkari und Andreescu, wo das Match 3,5 Stunden ging. Also freue mich für Sakkari, die hat ist ja oft an ihren Nerven gescheitert, aber Andreescu hatte die bis dahin ja noch nie ein Match bei den US Open verloren hat. Die hat ja 2019 den Titel geholt, also sie tat mir auch irgendwie leid. Ich weiß, einige hatten sie auch für eine Drama Queen und weil das Kerber mal über sie sagte und da mag auch was dran sehen, aber Andreescu-Partien sind wirklich, also die ziehen einen rein. Das ist wirklich so, das sind so Highlights, weil die bringt da eine Energie rein und ja, die nimmt einen mit. Also egal, ob du dann für oder gegen sie bist, aber du bist in dem Match irgendwie drin, du bist da beteiligt, du fühlst, dass es wichtig ist, dieses Match.
Ja, 3,5 Stunden übrigens, obwohl der dritte Satz ja 6-3 war, ne? Da habe ich auch gedacht, also die ersten beiden natürlich super knapp und dann 6-3, aber 3,5 Stunden ist ja echt.
Ja, aber das sind ja dann noch, da waren dann noch Medical Timeouts dazwischen. Aber sie zählt für mich auf jeden Fall Andreescu zu den besten 5, vielleicht sogar 3 Tennisspielen, wenn der Körper mitmacht. Deswegen ist es so schade, dass bei ihr immer wieder der Körper sie im Stich lässt, weil es ist wirklich gut anzusehen, also egal, ob man sie mag oder nicht. Noch schlimmer oder ernster war halt nur das Drama dann bei Osaka, die nach ihrer Niederlage ja auf der Pressekonferenz wieder weinte und eben auch erklärte, dass sie wohl eine längere Pause einlegt und nicht weiß, wann sie zurückkehrt. Wie hast du das denn bewertet?
Ja, das habe ich erst gelesen und dann habe ich mir diese Pressekonferenz daraufhin nochmal bewusst angeguckt. Und diese Szene, um die es geht, die du ansprichst, die ist ja dann ganz am Ende. Das ist ja so, sie hält sich eigentlich da so ganz wacker in der Pressekonferenz nach ihrem Ausscheiden und am Ende wird sie das eben gefragt und dann, das habe ich mir nochmal rausgeschrieben, dann sagt sie sowas wie, ich bin an einem Punkt, an dem ich versuche herauszufinden, was ich will und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich mein nächstes Tennismatch bestreiten werde. Und dann kommen ihr da ja so die Tränen. Und also ich glaube, sie sollte sich mal so eine Pause jetzt wirklich, wirklich nehmen, ganz bewusst. Weil da ist so viel in der Vergangenheit passiert mit diesem Boykott und dann plötzlich dann mit dem olympischen Feuer und jetzt diese Geschichte und dass sie sagt, dass sie Depressionen hat. Und ich glaube, sie muss da mal irgendwie versuchen, sich wirklich rauszunehmen und mit professioneller Hilfe irgendwann sich dann zurückzumelden und das Ganze neu aufzubauen. Das ist natürlich von hier, wie sollen wir jetzt ernsthaft die Situation bewerten, aber ich glaube trotzdem, dass es ihr gut tut, wenn sie das macht. Also das ist ja, es gibt immer wieder neue Meldungen oder Dinge, die passieren und ich glaube, das tut ihr gerade nicht so richtig gut.
Ja. Ja, also das sehe ich auch so. Also ich bin genauso wenig in der Position, um ihr da Ratschläge zu erteilen. Sie muss machen, was das Richtige für sie ist. Ich meine, sie hat ja auch gesagt, wenn ich siege, fühle ich mich nur erleichtert, keine Freude. Wenn ich verliere, fühle ich mich schlecht. Also Das macht dann so natürlich keinen Sinn. Es ist auch nicht zu vergleichen mit Barty, nur da war es, glaube ich, soweit ich zumindest weiß, nicht so schlimm, aber der wurde der Druck ja auch mal viel zu groß und der hatte keinen Spaß mehr und hat dann einfach 2 Jahre Pause gemacht und Cricket gespielt. Wie gesagt, ist jetzt nicht ganz zu vergleichen, kein Thema, aber vielleicht, wie du sagst, Osaka mal gut tun, irgendwas ganz anderes machen, worauf sie einfach richtig Lust hat, wo vielleicht keiner eher mal drauf guckt, immer was sie macht und was sie sagt. Irgendwie und ja, also irgendwie, dass sie dann mal Ruhe findet, das ist das Einzige, was man ihr wünschen kann. Und ansonsten, ja klar, wir freuen uns, wenn sie zurückkommt, aber sie soll sich die Zeit nehmen, die sie braucht. Jetzt harter Cut, aber trotzdem, Titelverteidigung ist damit natürlich ausgeschieden. Wer tritt denn die Nachfolge an? Was meinst du?
Also ich sag mal, Raducanu oder Fernandes wären ganz toll. Das wäre wirklich mal ein richtiger Hammer, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So schön diese Geschichte auch ist, wenn es dann wirklich darum geht, die sind jetzt im Viertelfinale, das ist ein riesengroßer Erfolg, aber wirklich das jetzt dann so bis zum Ende durchzuziehen, glaube ich irgendwie nicht. Wir haben jetzt ja noch Raducanu gegen Bencic, Pliskova gegen Sakkari, Svitolina gegen Fernandes und Krejcikova gegen Sabalenka. Ich glaube, und du hast mich ja vorhin auch schon bei den Herren so ein bisschen Richtung Finale gefragt und wer es am Ende macht, ich gebe jetzt einen Tipp ab. Ein bisschen auch aus dem Bauch heraus. Man kann es bei den Damen eh nicht so richtig sagen. Ich gehe auf Pliskova. Ich könnte mir vorstellen, dass Pliskova vielleicht das Turnier gewinnt und möglicherweise gegen Sabalenka. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was du sagst.
Ja, also es ist echt schwierig. Ich habe ja schon eine Historie hier mit den Tipps und so. Bei den Australian Open hatte ich es mal perfekt getroffen. Bei French Open mit Swiatek überhaupt nicht. Wimbledon war wieder besser mit Barty da, zumindest eine Finalistin oder die Siegerin auch. Aber der Reihenfolge nach wird jetzt wieder eher Krütze kommen, deswegen gucken wir mal. Also ich bin wirklich der Meinung, das sage ich nicht immer, aber für mich können alle 8 gewinnen. Ich würde auch, also Raducanu eher als Fernandes, sage ich, aber also ich traue es theoretisch allen zu, wirklich. Und Bencic hat auch gesagt, im Damen-Tennis ist alles ein bisschen anders, jedes Match, du kannst dich auch nicht auf vergangene Resultate verlassen und da stimme ich schon zu. Ja, du hast die Partien angesprochen, also Raducanu gegen Bencic. Raducanu hat jetzt erst 15 Spiele abgegeben in 4 Partien. Bei den US Open hat das zuletzt Serena Williams 2013 geschafft, nur damit mir mal klar ist, von welchen Dimensionen wir reden. Also die gewinnt ja nicht nur irgendwie. Die überrollt ihre Gegnerin. Ja. Die lässt denen keine Chance. So, Bencic ist trotzdem jetzt ein anderes Kaliber als das, was Raducanu davor als Gegnerin hatte. Bei allem Respekt vor Rogers und allen. Bencic ist gut drauf, Olympiasiegerin, selbstbewusst. Also ich habe die selten so druckvoll agieren sehen, vom Return weg. Das wird wirklich, das ist für mich eine absolute Knallerpartie. Also da bin ich sehr gespannt. Pliskova versus Sakkari ist halt, ja, Aufschlag, Pliskova ist sehr abhängig vom Aufschlag, kommt der, ist sie schwierig zu breaken, sie hat sicher ihre Schwächen in der Defensive, ein bisschen Bewegung, wenn Sakkari schafft, sie zu bewegen, dann hat sie eine Chance, bei Sakkari habe ich nur immer noch so ein bisschen die Nerven als Fragezeichen. Klar, jetzt hat sie gegen Andreescu dann gewonnen, aber da konnte Andreescu auf einem Bein fast nur noch laufen und selbst da hatte sie Mühe, das Match fertig zu kriegen sozusagen, deswegen. Das ist so ein bisschen die einzige Problem, was ich bei Sakkari ein bisschen sehe. Svitolina, Fernandes, klar, Svitolina ist die konstantere Spielerin. Fernandes, ich frage mich halt immer, ob die irgendwann doch mal nachdenkt. Aber ich glaube, es liegt trotzdem auf dem Schläger von Fernandes. Ich halte sie für die Spielerin mit mehr Potenzial. Sie kann das Match für sich entscheiden. Die Frage ist halt, ich sehe schon wieder so ein Match kommen. Erster Satz Svitolina, und dann kommt Fernandes immer stärker und dann ist die Frage, ob es rechtzeitig aufgeht. Aber mal sehen. Und bei Krejcikova Sabalenka ist bei Krejcikova ein bisschen, ja, die Verletzung mit dem Bauchmuskel war so ein bisschen, wo ich ein Fragezeichen habe. Sabalenka ist eigentlich die alles in der eigenen Hand hat. Die hat die härtesten Schläge von allen, aber die hat halt auch so komplette Off-Tage, wo sie dann wirklich keinen Ball trifft. Die letzten beiden Partien waren jetzt eh schon natürlich, wenn die Folge online ist, deswegen ist es ein bisschen doof, aber ich sag mal, die Siegerin aus Raducanu. Ich hatte erst Pliskova wirklich überlegt im Finale, aber nicht als Siegerin, aber trotzdem, ich will jetzt was ganz anderes haben. Ich sag, die Siegerin aus Raducanu versus Bencic, die kommt ins Finale und verliert dann gegen Sabalenka.
Aber das ist doch gut. Dann haben wir doch zwei unterschiedliche. Aber ich habe noch mal eine Zwischenfrage. Was glaubst du denn, warum ist das denn so, dass da jeder das irgendwie oder jede, besser gesagt, das packen kann? Und warum ist es da so schwer, das zu sagen? Und man sagt immer, da kann so viel passieren. Hast du dafür eine Erklärung?
Boah, ich glaube, die suchen alle ein bisschen bei den Damen. Es gibt halt nicht mehr diesen Platzhirsch, dadurch, dass Serena nicht mehr die Dominanz hat früherer Tage. Ich meine, wenn du Djokovic bei den Herren rausnimmst, dann wird es sich ja auch spannender. Klar hättest du dann jetzt wahrscheinlich Zverev oder Medvedev, aber ich glaube schon, da fehlt der Respekt vor denen. Bei den Damen hat, glaube ich, also Respekt schon, aber vor Serena, ich weiß, wie Halep immer anfangs gesagt hat, vor Serena hat sie Angst, wirklich. Da hat sie großen Respekt und das hat man auch bei anderen gesehen. Es gibt keine Spielerin auf der WTA-Tour, wo die anderen Angst haben, wo sie denken, sie können sie nicht schlagen. Sie haben das Selbstbewusstsein, dass sie sie schlagen können. Und dann gibt es noch zwei weitere Faktoren, die ich für entscheidend halte. Einmal, die Damen haben nicht diesen Aufschlag, auf den sie sich verlassen können in der Regel. Pliskova hat ihn, aber der ist auch nicht konstant. Djokovic, man sieht es immer wieder, und das hat auch ein Federer die ganze Karriere gehabt. Nadal hat das dazugelernt und Djokovic auch, wenn die Breakball haben. Man muss mal gucken, wie oft dann ein Aufschlagwinner oder ein Ass kommt.
Ja, das ist
können,
Wahnsinn.
Das haben die Damen nicht im Repertoire. Die müssen dann den Ballwechsel spielen unter all dem Druck. Deswegen sieht man da so oft auch Breaks, wenn die ausservieren. Die sind jetzt in dem Sinne nicht viel nervöser oder so, aber die Herren, ein Opelka, der serviert dir halt einen 230 km/h. Das kriegt er schon hin, auch wenn er nervös ist. Ja. Das ist halt, und der letzte entscheidende Faktor für mich ist noch Best of Three versus Best of Five, vielleicht sogar der wichtigste. Ich habe ja schon öfter votiert, in der ersten Woche gerade bei den Herren Best of Three zu spielen. Ich liebe Best of Five Matches, nicht falsch verstehen, aber es würde eine Spannung erhöhen. Dann würde sich Djokovic auch überlegen, ob er das macht mit diesem ersten Satz, ja, da locker. Du bist viel schneller unter Druck. Eine Barty spielt einen schlechten Satz und schon ist der Druck da.
Ja.
Dann lass mal nicht sofort breaken, dann ist der Druck da riesig da. Das haben die Herren nicht. Die Herren haben diese Sicherheit, das setzt sich dann, desto länger du die Sätze machst, wenn du über 7 Sätze spielen würdest, dann würde Djokovic gar nicht mehr verlieren. Desto länger du machst, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Bessere durchsetzt. Bei einem Satz würde Djokovic öfter verlieren.
Also, aber was mich gerade überzeugt hat, war, dass du gesagt hast, over the top gibt es dann nicht so richtig mit Serena raus. Und wenn man das sich jetzt vorstellt mit Djokovic auf der anderen Seite, das Argument finde ich gut. Also, dass danach wirklich jeder so denkt, natürlich denkt dann normalerweise ein Tsitsipas, oh, jetzt vielleicht ist es möglich, oder ein Zverev oder wer auch immer so. Ne? Also das war eine interessante Aussage gerade von dir, fand ich.
Ja, nee, aber genau, also ich glaube, dass es viel damit zu tun hat. Deswegen bei den Damen wird es spannend. Ich würde mich gerne noch ganz kurz mit Sabalenka absichern. Nicht, dass die schon raus ist, wenn die Hörer das hören, dann sage ich einfach alternativ Krejcikova, wenn die das Match gewinnt. Ich will nur nicht, dass ich niemanden mehr dabei habe, wenn die Hörer schon hören. Aber ich sage eigentlich Sabalenka. Nee, aber ich wollte nur Krejcikova nochmal anbringen, weil es ja auch Aufregung gab um deren Medical Timeout gegen Muguruza. Da wollte die ja auch beim Handshake nichts von der Erklärung wissen, weil das Medical Timeout ging mal wieder 8 Minuten und Regel besagt eigentlich 3 Minuten nach Diagnose. Aber das ist halt so schwammig. Manche schaffen es dann in 5 zurück auf den Court, andere brauchen eben 8 oder noch länger. Und ich finde, das muss präzisiert werden, da muss rangegangen werden. Ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu?
Ja, man muss ja so ein bisschen unterscheiden zwischen, was es wirklich erlaubt, also mit Präzisieren oder sowas, ne? Das trifft es wahrscheinlich schon am ehesten. Also was es erlaubt und was es nicht erlaubt. Und das andere ist natürlich dann, was ist, sage ich mal, moralisch vertretbar und was nicht. So, ne? Aber das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ich habe diese Szene nicht gesehen. Ich habe es mir danach nochmal durchgelesen, auch Artikel dazu. Wenn die Regel erstmal eingehalten wird, dann kannst du da wenig sagen. Aber wenn das da immer ausgereizt wird oder wenn es alles zu lange dauert und so, dann muss man natürlich da schon mal dran. Hast du da eine konkrete Idee, was du da machen würdest oder ändern würdest?
Es ist schwierig. Die Frage ist halt, ob du wirklich nach der Diagnose eine feste Zeit legst. Nicht 3 Minuten und dann muss. Also die Sache ist, die 3 Minuten laufen ab und die Spieler kommen dann in den nächsten 3-4 Minuten immer zurück. Also nach den 3 Minuten muss die praktisch fertig sein oder du machst halt wirklich 5 Minuten Zeitraum. Du kannst es ja von mir aus auch dem Turnier anpassen. Du gehst halt den Weg ab, wie lange du brauchst. Aber es kann nicht sein, dass es nur diese 3 Minuten Behandlung ist. Und danach ist der Rückweg bis zum Stadion entweder 1 Minute oder 5 Minuten. Also das ist das Gefühl halt. Also manche sind dann wirklich, also die Behandlung 3 Minuten ist ja festgelegt. Aber ich finde halt, dass du die Zeit von der Diagnose bis dazu, wo du wieder ready auf dem Platz stehst, die muss festgelegt sein für mich. Von mir aus passt du die vom Turnier an. Je nachdem, wie lang der Weg ist, das kannst du ja gern abklären, aber es kann nicht sein, dass jemand eben für den gleichen Weg dann in 30 Sekunden zurück ist und der andere läuft 4 Minuten zurück. Also das ist willkürlich, weil es ist ein großer Unterschied, glaube ich, ob die Medical Timeout dann 4 Minuten geht oder 8 oder 9. Ja, klar. Im Sinne vom Abkühlen und alles. Also da müssen sie sich, also wie gesagt, da gibt es größere Experten, die sind da näher dran und können das alles besser beurteilen, aber für irgendeine Lösung muss da gefunden werden. Weil so ist es halt wirklich willkürlich, völlig willkürlich. Und das wird dann auch ausgenutzt. Das hatte ich ja mit Alexander Waske auch besprochen.
Ja.
Genau.
Merkst du das, Stefan, wie viel da passiert ist, wie viel wir darüber quatschen können? Ja. Wahnsinn. Aber ist ja auch einfach so. Ist doch schön, dass da so viel los ist.
Nee, auf jeden Fall. Ich meine, die Junioren laufen inzwischen jetzt auch schon. Also da habe ich auch natürlich einen Blick, vor allem auf die Deutschen. Bei den Damen sind Jule Middendorf und Mara Gut am Start. Jule Middendorf ist leider schon ausgeschieden, aber Mara Gut ist noch dabei. Da drücken wir natürlich die Daumen. Bei den Herren ebenfalls 2 Deutsche. Philipp Florig leider raus direkt in Runde 1. Aber Max Rehberg hat die Revanche gegen niemand Geringeren als Leo Borg gewonnen. Der Legendensohn, da habe ich ja auch schon mit Carsten Neumann damals drüber gesprochen, über den ein bisschen. Und also das war die Revanche für die French Open. Da hat er damals knapp verloren. Diesmal hat er Borg geschlagen. Also mal gucken, wie weit es noch für den geht. Und ansonsten, wir sollten aus Deutschland auch da nicht zu kritisch sein, finde ich, weil andere Nationen leiden auch, vor allem gerade die das Heimturnier haben. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber nach dem Aus von Jensen Brooksby haben die Amis das erste Mal in der Geschichte der US Open kein Vertreter mehr bei Damen oder Herren im Viertel- oder Halbfinale. Also das ist auch krass, finde ich.
Absolut, stimmt.
Da fehlt halt auch die Serena. So viel dazu. Das war jetzt mal eine etwas längere Folge, weil so viel passiert ist. Wegen nächster Woche müssen wir ehrlicherweise noch gucken, ob wir da eine Folge gestemmt kriegen, da ein für mich wichtiger Wettkampf mich einige Tage außer Landes treibt. Sonst melden wir uns spätestens im Oktober wieder. Wir haben auch noch einige Ideen im Kopf, wie mal eine Spezialfolge zum Nachwuchs oder auch mal zu einer Ikone wie Steffi Graf. Und wer Laura vermisst, die hat ja auch angekündigt, in Zukunft mal als Gast wieder aufzutreten. Also es wird noch die ein oder andere Folge in diesem Jahr und eventuell die ein oder andere Überraschung geben. Vielen Dank jedenfalls fürs Hören dieser Folge und bis bald.
Hat mir wieder Spaß gemacht, Stefan. Mach's gut.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.